Schönen guten Morgen. Ich freue mich jetzt, dass ich da sein darf. Das letzte Mal, kann mich noch gut erinnern, bin ich da unten gestanden. Da liegt es unten, jetzt, bei der Gemeinde. Also, schöner Raum. Bevor ich jetzt da starte, möchte ich noch bitten. Ja, ich möchte einfach danken dafür. Danken dafür, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, Herr. Dass wir dein Wort hören und dass du uns dein Wort geschenkt hast, Herr. Ich möchte einfach bitten, dass du jetzt durch mich sprichst, Herr. Klare Worte, verständliche Worte, Herr. Und dass du einfach bei uns bist, dass du deine Gegenwart spüren lässt, ja. Dass du jetzt einfach die Zeit jetzt segnest, Herr. Amen. Also, wer mich nicht kennt, mein Name ist Christian Mitterecker. Ich bin ursprünglich von der Also, ich bin von der Leibnitzer Gemeinde. Wir haben auch eine Leibnitzer FG Leibnitzer Gemeinde. Heute ist mein ältester Sohn mit mir mit. Insgesamt habe ich drei Kinder. Ich möchte heute euch einen Text näher bringen, der mich schon eine Zeit lang jetzt selbst begleitet und der, was mich einfach nicht loslassen hat. In dem Text geht es so wie bei den anderen Texten um Jesus. Wir werden uns jetzt heute verschiedene Facetten von ihm kennenlernen, wie auch er in manchen Situationen reagiert. Der Günther hat es heute schon gesagt, wir werden heute einen Emmaus-Text uns anschauen im Lukasbrief. Doch bevor ich jetzt genau auf den Text eingehe, möchte ich kurz den Text vorlesen. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben, Lukas 24, ab Vers 13. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragt Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blickten sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hatte. Was waren das denn für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da, und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch unverständliche Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, weil der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, im Dorf Emmaus. Entschuldigung. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es, gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander: War es nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihm waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden! Er ist Petrus erschienen. Zuerst möchte ich ein bisschen vom Hintergrund erzählen, damit wir uns besser in die Geschichte hineinversetzen können. Lukas ist die einzige Quelle, wo wir das detailliert genau lesen können. Nur in Markus 16,12 wird es nochmal kurz erwähnt, der Text. Es waren genau 3 Tage. 3 Tage, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und zu Grabe getragen worden ist. Im Text gibt es 2 Jünger. Es wurde aber nur einer namentlich angesprochen, nämlich Kleopas. Aber wer war Kleopas überhaupt genau? Wir sehen, er war ein Jünger Jesu. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist das, er war nämlich ein Vater eines Sohnes, der die Jerusalemer Gemeinde geleitet hatte. Danke. Und die beiden Jünger waren nach Emmaus unterwegs. Emmaus, ein Ort, der war 60 Stadien, also etwa 11,5 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Wo der Ort jetzt da genau liegt oder was, das kann man heute nicht mehr feststellen, weil es damals wahrscheinlich mehrere Orte gegeben hat. Nur 2 Orte weiß man darüber Bescheid, nämlich einer, der was genau 30 Stadien entfernt war und ein Ort, der was genau 160 Stadien entfernt war. Also da sieht man sehr nahe, aber es ist nicht genau dieser Ort. Jesus, wie schon gesagt, ist genau 3 Tage tot. Alles ist vorbei. Jesus sollte auch der Retter sein, der Erlöser. Und es ist aber doch nicht so gelaufen, wie sich die Jünger das vorgestellt hatten. 3 Tage nach der Kreuzigung und nichts ist passiert. Die Jünger, kann man im Text lesen, waren enttäuscht. Sie waren enttäuscht von Jesus. Und was haben sie gemacht? Wieder zurück ins alte Leben. Sie sind wieder zurückgegangen nach Emmaus. Ob man jetzt aus der Situation flieht, wenn man in der gleichen Situation ist, ganz egal, ob man jetzt da sich zurückzieht oder irgendwas anderes tut, damit man einfach den Schmerz überdeckt. Aber was tun wir, wenn wir in so einer Situation sind? Wenn wir einfach von enttäuscht sind von Jesus. Und wenn es einfach nicht so läuft, wie wir das wollen. Meiner Meinung nach machen die Jünger genau das Falsche. Sollen wir nicht zuerst die Gemeinschaft mit Gott suchen, aber auch die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern? Jesus hat uns ein neues Leben versprochen, wenn wir uns für ihn entscheiden. Entscheiden, ihm zu folgen. Und folgen, das habe ich selber gespürt, heißt nicht, meinen Weg einzuschlagen, sondern welchen er uns für uns vorbereitet hat. Also welchen er uns für mich vorbereitet hat, diesen Weg einzuschlagen. In solch einer Situation kommt schnell der Gedanke auf, wo ist Jesus? Wo ist Gott? Genau das Beispiel, was der Günther gesagt hat. Spuren im Sand. In meiner schwersten Zeit sehe ich nur eine Spur. Nein, nein, ich habe dich getragen. Und was macht Gott in so einer Situation, wo er denkt, besonders jetzt bei den Emmaus-Jüngern, er kam hinzu, als Zuhörer. Gott blendete die Augen. Sie erkannten ihn nicht. Er war die dritte Person, der Fremde, der Außenseiter. aber auch der Berater. Und was fragte Jesus in der Stunde der Traurigkeit? Worüber redet ihr? Was beschäftigt euch denn so? Also was beschäftigt dich? Worüber redest du? Jesus hätte sie ja gleich erkennen zu geben, dass gesagt, hier bin ich. Aber er kennt uns in- und auswendig. Er hat uns erschaffen. Er weiß, wie wir uns fühlen. Aber nein, er möchte das selbst nicht beantworten. Wir sollen zu ihm kommen. Wir sollen ihm das sagen. Er möchte, dass wir ihm das erzählen. Was uns beschäftigt, was uns traurig macht, was uns auf unserem Herzen liegt, was uns abzieht. In Matthäus 11, 28 steht, kommt alle her zu mir, sagt Jesus, die ihr müde seid und schwere Lasten trägt. Ich will euch Ruhe geben. Und da habe ich vorige Woche in der Predigt ein gutes Thema gehört. Eine Unterhaltung zwischen einem Christen und einer muslimischen Frau. Und der Christ hat die muslimische Frau gefragt, was sind Christen für dich? Die muslimische Frau sind Personen, die was Ruhe haben. Die was Ruhe in ihren Herzen haben. Ich will euch Ruhe schenken, sagt der Herr. Und was machen die Jünger? Sie erzählen ihm alles, was sie belastet. Kleopas antwortet auf seine Frage und erzählt von seinem Schmerz. Er ist sicher tief betroffen. Er versteht einfach die Welt nicht mehr. So ungefähr, wie das sich sie gefühlt haben. Bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was in den letzten Tagen passiert ist? Die Anschuldigung. Also ich persönlich kenne das, wenn er nicht da ist, wo bist du? Und wenn wir den Text weiterlesen, sehen wir einfach, woher der Schmerz kommt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Dieser Text spiegelt genau wider, dass Jesus, Gott, seinen eigenen Plan hat. Es gibt Situationen, da meint man, es wäre einfach der perfekte Plan. Was passiert, wenn er total in die Hosen geht? Wie fühlt man sich in der Situation? Kleopas erzählt weiter, dass Frauen, die früh am Morgen zum Grab gingen, das Grab leer vorgefunden hatten, sie sahen nur zwei Männer in strahlenden Gewändern. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Besser gesagt, die Engel sagten, warum sucht ihr Jesus? Er lebt. Er ist nicht mehr tot. Um das zu verstehen, warum das früher, warum Kleopas das nur so erzählt hat, ein Zeugnis einer Frau oder von Frauen, galt in der jüdischen Antike sehr, sehr wenig. Wäre es vielleicht nicht standesgemäß gewesen, wenn Jesus zuerst den 11 Jüngern erschienen wäre? Aber wie ich schon gesagt habe, Jesus hat einen anderen Plan. Vor Jesus, das finde ich so schön, sind wir alle gleich. Alle gleich wichtig. Egal, ob man jetzt erwachsen ist, ob man Kind ist. Egal, ob man Frau oder Mann ist. Vor Jesus sind wir alle gleich kostbar. Und da spielt es für Jesus keine Rolle, wenn er als erstes erschienen ist. Nur wir Menschen machen einen Unterschied. Kleopas erzählt seinen Schmerz sicher alles. Bis ins kleinste Detail. In Vers 17 lässt sich vielleicht vermuten, dass sich Jesus vielleicht ein bisschen dumm anstellt, wenn er sagt, worüber redet ihr? Jesus fragt selber, worüber redet ihr? Er, der was am Kreuz, das eins zu eins miterlebt hat, fragt es. Aber nein, Jesus spielt den Seelsorger. Man kann ihm alles erzählen. Aber irgendwann ist ein Schluss. Jesus zieht einen Schlussstrich. In Vers 25 steht es genau. Er weiß, jetzt ist die Zeit gekommen, wo deutlich Worte am Platz gehören. Er sagt, darauf sagt Jesus zu ihnen, was seid ihr doch unverständliche Leute? Es fällt euch doch schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge leiden muss, bevor er verherrlicht wird? Er, Gott, Jesus, möchte unsere Sichtweise ändern. Wenn wir aber das zulassen. Er sagt jetzt nicht, hier bin ich, sondern er erzählt den Jüngern aus der Bibel über sich. Was steht von Mose und allen Propheten über ihn geschrieben? Zum Beispiel in Jesaja 25, 13. Siehe, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Jetzt, was ist der Darumdreht im Text? Jesus ist der Redner. Die Jünger, die Zuhörer. Er möchte die Jünger die Augen öffnen. Er möchte einfach sagen, hey, ihr seid auf dem falschen Dampf unterwegs. Den Weg, den ihr euch vorgestellt habt, Jesus sei der Retter oder der Löser für Israel, ist nicht der richtige Weg. Aber Jesus möchte, dass wir uns auf ihn einlassen. Er verändert nicht nur unsere Denkweise, sondern auch unsere Sicht auf so manche Situationen. Bei mir, ich stecke momentan gerade in einer schwierigen Situation, aber den Text habe ich schon vorher kennengelernt. Deshalb hat er mir einfach geholfen. Am Anfang habe ich mir selber einen Plan zurechtgelegt, zwar nicht bis ins kleinste Detail, aber mal grob strukturiert. Und es ist total anders gelaufen. Ich habe schon öfters Erlebnisse mit dem Herrn gehabt, ich müsste vielleicht darauf, vielleicht das wissen, aber war doch wieder nicht so. Ich habe gebetet und auch einfach mit mehreren Personen darüber geredet, von denen ich einfach die Bestätigung brauche. Und die Personen, das sind nicht irgendwelche kleinen Personen, sondern von großen Unternehmen in der obersten Hierarchie. Und jeder, der was das weiß, man muss von unten anfangen, damit man zur oberen Person hinkommt. Letztendlich habe ich aber zum Herrn gebetet und ihm alles abzugeben. Gesagt, du wirst schon wissen, was du machst. Gib mir einfach die Kraft, dass ich deine Entscheidung einfach verstehe. Aus jetziger Sicht scheint es bald ein Ende zu haben. Es kommt wirklich an das Ziel hin, wo ich ihn erbeten habe, aber total auf einen anderen Weg. Aber in der Situation habe ich gemerkt, wie Jesus lenkt. Und die Wege sind total unterschiedlich. Kennen Sie vielleicht so eine Situation? So ähnliche? Ich mache gerade momentan auch Schulungen und da weiß ich, dass wenn man sich gut unterhält, die Zeit einfach dahin läuft. Und so wurde es nämlich bald Abend und die Jünger und Jesus waren kurz vor Emmaus. Die Jünger mussten einfach überwältigt gewesen sein. Vielleicht haben sie etwas gespürt. Denn sie drängten, in manchen Übersetzungen steht, sie nötigten Jesus zu bleiben. Wann finden die meisten guten Gespräche statt? Zum Beispiel beim Bibelkreis am Abend. Am Anfang? In der Mitte? Ich habe meistens die Erfahrung gemacht, eher am Schluss. Man kann sich einfach stundenlang unterhalten. Besonders wenn man überwältigt ist von irgendeiner Situation. Aber warum bei Jüngern? Hatten die Jünger vielleicht Angst davor, wieder allein zu sein? Angst vor der Stille, vor den Sorgen, den Schmerzen, dass die Gefühle alles wieder hochkommt. Die Frage, warum, weshalb oder weswegen? Und es gibt keine Antwort darauf. Oder sie wissen keine. Hatten sie vielleicht aus dem Grund Jesus dazu genötigt, dass er bei ihnen bleibt? Aber was macht Jesus? Er blieb bei ihnen. Er nahm ihre Einladung an. Und am Abend bei Tisch nahm Jesus Brot, brach es und gab es ihnen. Eine Anspielung auf das Abendmahl ist hier einfach deutlich zu erkennen. Mit Jesus essen und zu feiern, an seinem Tisch eingeladen zu werden, mit ihm gemeinsam das Brot zu essen, war ein wichtiger Bestandteil der Wirksamkeit von Jesu. Jesu lädt uns alle ein, an seinen Tisch zu kommen, mit ihm zu feiern. Um zu feiern, dass Jesus in meinem Leben wirkt. Dass ich Jesus in meinem Herzen aufgenommen habe, das alte Leben abgelegt habe. Dazu lädt er mich ein, an seinen Tisch zu kommen. Denn nur die Auslegung der Schrift oder die Kenntnis über die ganze Schrift bewirkt doch kein Glauben. Erst die persönliche Entscheidung, mit Jesus zu gehen, ihn aufzunehmen, ihn zu lieben, auf ihn zu hören. Erst dann kann Jesus unsere Sichtweise ändern, damit wir Dinge, Situationen einfach mit anderen Augen betrachten. Und wie an Jesus das Brot brach, erkannten sie. Sie erkannten, wer bei ihnen war. Und in dem gleichen Augenblick verschwand er. Wie würdet ihr euch fühlen? Also ich war überwältigt. Wie fühlten sich die Jünger? Was ging ihnen hier vor, dass sie merkten, dass Jesus sie schon eine Zeit lang begleitet haben? Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete und unsere Schrift auslegte? Nicht nur, mir wurde einfach warm ums Herz, als Jesus. Nein, es brannte. Es tat richtig weh. Es ist ein sehr tiefgreifendes Gefühl. Die Jünger waren nämlich so bewegt von der Situation. Sie erkannten erst jetzt, was Jesus meinte, dass er den Tod besiegt. Er lebt. In der Hoffnung für alle Übersetzung steht, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf. Sie brachen auf. Sie gingen zurück. Wie geht es denn euch, wenn ihr irgendwas erfahrt, wenn ihr unbedingt das weitererzählen wollt und das Herz einfach zum Brennen anfängt? Ich muss es erzählen, sonst platze ich einfach. Es ist eine Redewendung und ich glaube, die Jünger haben sich wahrscheinlich genau so gefühlt. Sie mussten den anderen Jüngern gleich davon erzählen. Früher, wie der Günther hat schon erwähnt, hat man kein Handy, kein WhatsApp, kein Instagram oder sonst irgendwas, kein Facebook, wo man das einfach schnell schreiben kann. Na, sie gingen am Abend, kehrten Marsch und gingen zurück. Und sie erzählten den Elf, was ihnen geschehen war. Welche Facetten sehen wir in dem Text? Angst vor der Zukunft, wenn alles irgendwann mal nicht so läuft? Wenn wir unseren eigenen Weg ausdenken und nicht auf Jesus hören, wie gehen wir damit um? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen für die Zukunft. Die Lasten des Tages, die reichen euch, die passen. Macht euch keine Sorgen für die Zukunft. Jesus als Zuhörer. Wir können ihm einfach alles sagen, bis ins kleinste Detail. Es gibt für ihn kein großes und kein kleines Problem. Für ihn sind wir alle kostbar. Wir können zu ihm beten, mit ihm reden. Jesus mischt sich aber ein. Er korrigiert auch unsere falsche Denkweise, wenn wir das möchten. Aber was können wir daraus lernen? Vielleicht selbst Zuhörer sein, sich zum Beispiel einmischen, wenn andere Glaubensgeschwister Schwierigkeiten haben. Einfach mitgehen. Keine Besserungsvorschläge, das passt nicht, aber mitgehen in der Situation. Zuhören. Aber wichtig ist, dass wir nicht davonlaufen, uns verschließen. Wir sollen zuerst die Gemeinschaft zu Gott suchen, aber auch die Gemeinschaft zu anderen Schwestern und Brüdern im Glauben. Zum Schluss zurückzukehren mit einer neuen Perspektive. Umkehren an den Ort, von dem man vielleicht gekommen ist oder wo man hin möchte. Gemeinschaft feiern. Brot brechen, Jesus lädt uns ein, ihn aufzunehmen. Und auch Gottesdienst, dass wir einfach zusammenkommen, ihn gemeinsam loben und preisen dürfen. Lasst mich noch zum Schluss noch beten. Herr, ich möchte dir verdanken. Danke für deine Liebe. Danke für deine Geduld. Danke für deine Barmherzigkeit, Herr. Danke dafür, dass du immer mit uns unterwegs bist, dass du bei uns anklopfst, dass du uns auch zuhörst, uns begleitest, unsere Sichtweise ändern. Herr, möchte dafür danken, Herr, dass du gesagt hast, dass wir uns nur auf diesen Tag konzentrieren sollen und dass du schauen wirst, wie die Zukunft für uns wird, dass du für uns einen Weg vorbereitet hast. Ja, ich möchte einfach danken, dass du einfach immer wieder durch mich wirkst und dass du mir auch immer wieder sagst, dass ich oft nur auf dem falschen Dampfer bist und dass du mir immer wieder zurückleitest. Ich möchte einfach bitten, Herr, dass du den heutigen Tag noch segnest, Herr. Dass du uns dein Anwesenheit spüren lässt, dass du bei uns bist, Herr. Amen.